Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Politik, Demokratie, meine Rechte. Das ist der Titel des Buchs, das die Autorin Christine Schulz-Reiß in der Reihe Einfach erklärt geschrieben hat. Eine Reihe, die sich an Kinder am Ende der Grundschulzeit und an Jugendliche wendet und Kompliziertes wie eine Demokratie, wie gesagt, einfach erklärt. Christine Schulz-Reiß ist freiberufliche Journalistin, hat nach ihrem Studium der Germanistik, Geschichte, Politik und Kommunikationswissenschaften als politische Redakteurin gearbeitet, legt aber schon seit einigen Jahren ihren Arbeitsschwerpunkt darauf, Sachbücher für Kinder und Jugendliche zu verfassen und bringt ihre Expertise auf diese Weise ein. Mein Name ist Mechthild Harting, Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und ich spreche mit der Autorin von Einfach erklärt, Politik, Demokratie, meine Rechte. Frau Schulz-Reiß, was hat Sie bewogen, dieses Buch zu schreiben?
Mein Interesse an Politik, mein Interesse daran, mein Wunsch, dass Demokratie lebendig bleibt, am Leben erhalten wird, und die Überzeugung, dass man mit politischer Bildung gar nicht früh genug anfangen kann. Politik, das hat nicht nur für Kinder, sondern auch für viele Erwachsene so einen drögen Beigeschmack, so oh, viel zu kompliziert, was habe ich damit zu tun, will ich gar nichts von wissen, die da oben, wir da unten, die machen sowieso, was sie wollen und. Dabei ist Politik eine ganz, ganz spannende Sache und Demokratie eine Lebensform, eine Staatsform, an der wirklich jeder mitwirken kann, die also ganz nah dran ist am Menschen. Und Kindern Appetit darauf zu machen, sich damit näher zu beschäftigen und ihnen auch klar zu machen, dass Politik schon bei ihnen, tatsächlich ganz nah bei ihnen anfängt und wie viele Möglichkeiten es in Demokratien gibt, das Zusammenleben mitzugestalten. Darauf möchte ich Kindern Appetit machen und ihnen ein paar Grundlagen an die Hand geben, die ja ganz nah bei ihnen dran sind.
Ja, Sie meinen also, Schüler und Jugendlichen brauchen so einen, ich sag mal, Appetizer, um sich für Politik zu interessieren. Man hat ja manchmal den Eindruck, man erfährt über die Medien, gerade auch über die sozialen Medien, eigentlich fast schon zu viel über Politik. Wieso braucht es da noch so eine Erklärung?
Ja, die Frage ist natürlich, ob Kinder und Jugendliche überhaupt einen Zugang haben zu politischen Themen im weitesten Sinn über die Medien. Zu viel, ja, da haben Sie insofern recht, als ja seit einiger Zeit eine Masse an Informationen auf uns einstürzt, gerade über die sozialen Medien, aber diese Informationen ja ganz häufig nur bruchstückhaft sind. Das sind Häppchen, die in die Öffentlichkeit geschmissen werden, ohne Hintergründe zu erklären, und ja, wie man in Bayern so schön sagt, ich bin ja aus Bayern, nach ein paar Stunden wird schon die nächste Sau durchs Dorf gejagt, um das ganz salopp zu formulieren. Also Informationen gut aufbereitet, vielleicht auch erstmal abwartend, um zu gucken, was verbirgt sich tatsächlich hinter einem Ereignis, hinter einem Geschehen, muss eingebettet sein. Und diese Vielfalt von Häppchen, die kann natürlich auch abschrecken. Es gibt ja inzwischen auch, gerade seit Corona, viele Erwachsene, die einfach gar nicht mehr die sonst üblichen abendlichen Nachrichten angucken, weil es ihnen alles zu viel wird und weil sie sich damit überfordert fühlen oder einfach sich damit nicht belasten wollen. Und das, finde ich, ist sehr heikel, um nicht zu sagen gefährlich.
Mhm. Und deshalb so wichtig, dass man jetzt hier auch in dem Buch erstmal die Grundlagen erklärt. Das Buch ist ganz übersichtlich aufgebaut, ganz klar verständlich gegliedert. Es beginnt mit den demokratischen Grundwerten, Staaten und Staatsformen, Menschenrechte. Dann folgt der Aufbau Deutschlands mit dem Grundgesetz, dem föderalen System, Wahlen, Verfassungsorgane. Das klingt vielleicht etwas trocken, bei dem Buch kann man das aber gar nicht spüren. Es kommt ganz anders rüber. Es ist eben gut verständlich geschrieben. Ich finde auch wichtig, es biedert sich nicht an mit so einer Pseudo-Jugendsprache, um die Jugendlichen zu erreichen. Und es ist gut aufbereitet. Der Illustrator Öle Henschel hat das klare, präzise Schreiben von Christine Schulz-Reiß noch einmal anschaulich unterlegt mit Grafiken, Zitatblasen und Fotos. Aber kommen wir auf Ihr Schreiben zurück, Frau Schulz-Reiß, auf Ihre Art, das vielleicht spröde klingende Thema Politik und Demokratie lebhaft werden zu lassen. Im ersten Kapitel, demokratische Grundwerte, lautet nämlich zum Beispiel die erste Überschrift: Warum sind Kompromisse wichtig? Es folgt dann: Wer hat das Sagen? Und als drittes stellen Sie die Frage in der Überschrift: Muss Streit sein? Und Ihre Antwort ist: Streit muss sein. Und sie stellen einen Kasten dazu mit der Überschrift »So gelingt Verstreiten«. Ich war beim Lesen ganz überrascht und angetan, wie Sie sich diesem Thema der demokratischen Grundwerte genähert haben. Warum rücken Sie das Thema Streit und Auseinandersetzung aber so in den Mittelpunkt? Denn Sie steigen damit ja fast in das Buch ein.
Naja, das Thema Streit, also Streit, den Begriff, den greife ich mal ganz wertneutral auf. Meine Eltern sagen zu ihren Kindern, ihr sollt nicht immer streiten. In Familien wird viel gestritten und in Familien lernen Kinder schon, dass Lösungen für Konflikte, der Ausgleich zwischen verschiedenen Interessen und Meinungen häufig durch Streit ausgetragen wird. Das heißt, ohne Streit kommen wir miteinander überhaupt nicht aus, da kommt man nicht dran vorbei. Streiten finde ich deshalb so wichtig, weil es eine Form ist, eben gegenseitige Interessen und Meinungen darzulegen und auszutauschen. Bestenfalls wird friedlich gestritten, also konstruktiv gestritten, indem der eine dem anderen zuhört, indem er respektvoll miteinander umgeht und. Deshalb auch dieser kleine Kasten, wie konstruktiv Streiten funktioniert. Und Streit ist zwangsläufig auch die Grundlage der Auseinandersetzung und des Vorankommens in einer Demokratie. Weil in einer Demokratie geht es ja darum, dass ein Volk, eine Gemeinschaft, eine große Gemeinschaft von Menschen, die aus ganz, ganz, ganz vielfältigen Interessen besteht, wo es eine Pluralität an Meinungen gibt, wie es unter Menschen eben üblich ist, dass dies alles geführt werden muss hin zu einem Kompromiss, in dem sich diese Gemeinschaft darauf verständigen kann, wie sie ihr Zusammenleben am bestmöglichen regelt. Das geht nicht ab ohne Streit. Wichtig ist dabei eben, dass man, ja, wie gesagt, konstruktiv streitet, damit was Gelingendes daraus erwachsen kann.
Aber Sie haben eingangs gesagt, Kinder, Jugendliche kennen das aus den Familien, aber die Eltern sagen eben immer, streitet nicht. Und Sie haben ja auch gerade eben noch mal ein Plädoyer dafür gehalten, dass man in der Politik gerade streiten muss. Ist das nicht manchmal ein bisschen schon verloren gegangen, dass es Streiten eben wichtig ist? Es wird manchmal doch in der Gesellschaft fast suggeriert, dass es schöner ist, wenn man nicht streitet, oder?
Naja, das hat was damit zu tun, dass es gibt sowas wie eine Streitkultur. Und um die ist es bei uns, gerade im politischen Bereich zurzeit oder seit einigen Monaten schon, leider nicht gut bestellt. Wenn wir in Bundestagsdebatten reinhören oder wenn wir zu Veranstaltungen gehen, wo Politiker auftreten, erleben wir zunehmend, dass da leider nicht vorgetragen oder drum gestritten wird, um welche Sache es eigentlich geht, sondern gerade wenn Wahlkämpfe näher rücken oder im Wahlkampf eskaliert es häufig auch, auf Personen, auf andere Parteien verbal, ja ich sag jetzt mal, eingeschlagen wird und nicht darum gestritten wird, was ist der beste Weg, um ein Problem zu lösen. Und das ist dieses, was so abstoßend an Politik auch wirken kann und wirkt, weshalb viele Menschen einfach damit gar nichts mehr zu tun haben wollen. Und ja, das finde ich sehr bedenklich.
Ja, Sie beschreiben es ja auch oft so, dass nur Behauptungen aufgestellt wird. Ja. Man hat gar nicht mehr das Thema im Blick. Und Sie zitieren in Ihrem Buch auch nochmal den früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt, der gesagt hat, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine. Ich glaube, das ist in der heutigen Zeit, wenn man das jetzt liest und gerade die aktuelle politische Situation vor Augen hat, wirklich ein wirklich überraschendes Zitat.
Ja, aber es ist wichtig und es ist richtig. Wie gesagt, es geht darum, wie Streit aufgefasst wird. Ein Beispiel aus dem normalen Leben. Wenn die Hütte brennt, kann nicht lang diskutiert werden. Dann greifen alle mit an, auch wenn die eine vielleicht sagt, boah, ich möchte aber ins Kino gehen oder der ein Junge sagt, ich bin aber zum Fußballspielen verabredet. Solche Ideen kommen einem dann gar nicht, wenn man in so einer Notsituation ist. Übertragen auf unsere Zeit, auf unsere Problematik, auf die Situation bei uns und in der Welt, ja, die Hütte brennt. Wenn ich mir dann anhöre, es geht um, alle sind sich einig, wir müssen was tun, um diesen Klimawandel zu stoppen, dann muss ich mich doch darauf konzentrieren. Dann geht es doch nicht darum zu sagen, bäh, aber die wollen mir die Bratwurst verbieten. Oder ja, ist ja ganz gut, Energie zu sparen, aber wenn ich mir ein teures Auto kaufe, dann will ich das auch ausfahren in der höchsten Geschwindigkeit. Und mit dem Finger auf die anderen Parteien, auf bestimmte Politiker, die dann auch namentlich zu benennen, zu sagen, der oder die will uns den Spaß am Leben nehmen, es ist absurd. Es ist absurd, die Hütte brennt.
Um auf das Buch zurückzukommen, wir hatten es gerade eben, dieser Streit und wie Sie es auch ausgeführt haben, das ist praktisch der Auftakt des Buchs. Und dann sind Sie ganz schnell nochmal beim zweiten Kapitel bei den Menschenrechten. Also ja. Ich glaube, wenn man liest Demokratie als Thema eines Buchs, Politik, Demokratie, ist man, ja, ich fand das auch überraschend, dass Sie gleich auf die Menschenrechte kommen. Und da erwähnen Sie ganz schnell natürlich die Vereinten Nationen, die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung und öffnen damit das Fenster für den Leser ganz schnell so in Richtung Europa und der Welt. Also auch das fand ich überraschend und hat mich angezogen, weiterzulesen auch. Aber was waren Ihre Gedanken dazu? Warum haben Sie die Menschenrechte so früh in dem Buch platziert?
Weil sie in meinen Augen, nach meiner Überzeugung, die Basis sind, die Grundlage sind, aus der Demokratie erwachsen ist und erwachsen konnte. Gut, die Menschenrechtserklärung wurde auch von Staaten unterschrieben, die absolut nicht demokratisch sind, ganz im Gegenteil. Und da kann man dann sagen, ja, Papier ist geduldig, aber dass überhaupt die Vereinten Nationen, die Nationen dieser Welt sich darauf verständigen konnten, zu definieren, was ist ein Mensch, was macht einen Menschen aus, was macht uns alle gleich und was gehört dazu, dass ein Mensch menschenwürdig leben kann. Das finde ich war schon mal ein gewaltiger Schritt. Über das Thema hat sich ja schon die Philosophie in der Antike den Kopf zerbrochen. Und das nächste ist Europa, also einmal die UNO und dann Europa. Die EU, es ist eigentlich ja sehr bemerkenswert, dass sich Nationen, dass sich so viele verschiedene Staaten auf etwas einigen konnten. Und Menschenrechte als Basis für die Demokratie, deshalb muss man sie kennen, denke ich. Und zwar auch deshalb, weil ich Menschenrechte natürlich nicht nur betrachten darf im Hinblick auf politische Gestaltung von Miteinander, sondern auch im ganz persönlichen Umgang. Es gibt ja in dem Buch, habe ich sehr ausführlich zitiert, eine sehr bemerkenswerte Definition von Eleanor Roosevelt, die der Menschenrechtskommission damals vorgesessen hat und die ganz klar und klug und nachvollziehbar auf den Punkt bringt, dass Menschenrechte ganz nah an jedem Einzelnen von uns beginnen. In der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, überall. Und sie sagt dann noch so richtig, wenn sie dort nicht geachtet werden, dann kann es im Großen und Ganzen auch nicht gelingen. Und dieses Zitat finde ich deshalb so schön, weil ich finde, dass gerade Kinder und Jugendliche dem gedanklich gut folgen können.
Und Sie zeigen auch auf, dass es aber beim Wahrnehmen von Menschenrechten durchaus auch Konflikte geben kann zwischen den verschiedenen Wahrnehmungen der verschiedenen Menschenrechte. Und da haben Sie schöne Beispiele. Vielleicht könnten Sie das nochmal erläutern, auch Ihre Beispiele.
Ja, also das Wichtige an den Menschenrechten ist ja, und wenn man sie sich durchliest und in Ruhe drüber nachdenkt, nur eins ist keins. Also die bedingen einander und die sind alle gleich viel wert. Was das heißt, haben wir ja gerade in den letzten Jahren hautnah erlebt, auch und gerade Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler. Ein Beispiel, das ich da erwähne, ist Fridays for Future. Vor ein paar Jahren fingen Jugendliche an, freitags, vormittags auf die Straßen zu gehen und zu demonstrieren gegen den Klimawandel als Appell, als dringenden Appell an die Erwachsenen und die gestalten ja die Welt und an die Politik. Hey Leute, es geht um unsere Zukunft, um eure auch, aber die Hauptlast liegt bei uns. Diese Demonstrationen waren angemeldet und insofern legal, weil jeder hat das Recht dazu, seine Meinung frei und öffentlich zu äußern, aber haben natürlich dazu geführt, dass diese Kinder und Jugendlichen die Schule in Anführungszeichen geschwänzt haben. Und das geht wiederum nicht, weil es gibt das Grundrecht auf Meinungsäußerung und auf Demonstrationen. Und es gibt aber auf der anderen Seite das Grundrecht auf das Menschenrecht und Grundrecht auf Bildung. Und dieses Menschen- und Grundrecht muss der Staat garantieren. Und da sehen wir schon die Zwickmühle. Einige Schulen haben dann angefangen, diese jungen Leute zu bestrafen, weil sie gesagt haben, wir haben Sorge zu tragen, dass wir unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Ja, das ist dann eine Sache, die heiß diskutiert wurde. Schulen haben sich da auch unterschiedlich verhalten. Das andere Beispiel, was uns ganz gravierend alle an Leib und Seele betroffen hat, das war die Corona-Zeit. Als diese Covid-19-Epidemie ausgebrochen ist, wusste ja niemand, auch keine Wissenschaftler, auch keine Mediziner und Politiker schon gleich gar nicht, was da tatsächlich auf uns zukommt. Wir haben diese schrecklichen Bilder gesehen von den Leichenwagen in Bergamo, die Überlastung der Krankenhäuser und. Da galt es ganz schnell zu handeln, um die Menschen zu schützen, dass sie sich anstecken. Dann kam es zu dem Lockdown mit den bekannten Folgen. Kinder konnten nicht Präsenzunterricht in der Schule wahrnehmen, teilweise fand überhaupt keine Schule statt. Die sozialen Kontakte wurden eingeschränkt, beschränkt, mit Strafen belegt, wer dagegen verstoßen hat, eben um das Leben von Menschen zu schützen. Dafür wurden Freiheitsrechte eingeschränkt. Ganz, ganz, ganz kompliziert, hochkompliziert. Und im Nachhinein, die Aufarbeitung ist ja noch nicht vorbei, mussten auch Gerichte sich damit befassen, durfte der Staat solche Maßnahmen verhängen oder nicht. Also ich denke, diese zwei Beispiele zeigen sehr deutlich und sehr lebhaft, was damit gemeint ist, nur eins ist keins. Also dass das immer zu Konflikten führen kann. Und die eben zu lösen, da die richtige Entscheidung zu treffen, ist verdammt schwierig.
Also gerade das Beispiel Fridays for Future wird bestimmt viele Jugendliche auch beim Lesen ansprechen, wie sie auch immer wieder in dem Buch Bezüge zu aktuellen Ereignissen aufzeigen. Sie erwähnen das Volksbegehren in Bayern zum Thema Rettet die Biene oder sie bilden, wenn sie über Autokratien, Diktaturen und Alleinherrschaften oder die Begriffe erklären, ist abgebildet ein Bild von Alexei Nawalny, dem derzeit bekanntesten russischen Oppositionellen. Also Sie machen genau deutlich, das kann man in den Nachrichten hören und da gehört es dann hin im Gesamtbild, im Kontext. Also das finde ich auch, Sie machen das dadurch sehr anschaulich.
Das ist auch ein Stück von diesem Appetit machen. Von diesem Appetit machen, sich halt doch besser zu informieren, damit man sich zurechtfindet in all diesen Geschehnissen und Ereignissen. Dazu braucht es Beispiele. Und wenn ich Jugendliche vielleicht mit diesem Buch dazu bekomme, dass sie tatsächlich mal eine Zeitung in die Hand nehmen oder auch journalistisch aufbereitete und bearbeitete Themen, Veröffentlichungen zu lesen, sich damit zu befassen, dann wäre damit schon viel erreicht, denke ich.
Und da sprechen Sie ein Thema an, was Sie auch thematisieren. Sie sprechen natürlich auch an oder stellen die Frage in dem Buch, was ist die vierte Gewalt? Und Sie erläutern, warum es eine freie Presse geben muss und wie wichtig die für Demokratien sind, dass die Pressefreiheit ein Grundrecht ist. Und Sie verweisen in diesem Zusammenhang auch auf die sozialen Medien, Sie haben sie eben auch schon erwähnt, die bei Ihnen im Buch Twitter und Co. heißen. Also finde ich auch eine schöne Überschreibung. Und vielleicht erläutern Sie noch mal, was Sie in dieser relativ kleinen Passage aber eben erwähnen zu dem Thema Twitter und Co., wenn es um die vierte Gewalt geht.
Ja, ich glaube vielen Menschen und Kindern und Jugendlichen natürlich auch nicht, wenn sie es nicht erfahren von irgendjemandem, ist nicht so bewusst, was der Unterschied ist zwischen journalistischen Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in Form dieser hechelnd vorgetragenen Kurznachrichten, die eben, weil es ja Kurznachrichten sind, immer nur so einen Spot auf irgendwas werfen können. Aber die Autorinnen und Autoren sind ja nicht dazu verpflichtet, ihre Quellen zu nennen oder auch wirklich zu überprüfen, ob das stimmt, was sie da behaupten, was sie da in die Welt setzen. Und inzwischen ist, und das ist erschreckenderweise auch bei vielen Erwachsenen so, werden diese Nachrichten einfach als bare Münze genommen. Hast du das gelesen? Da hat aber gestanden und. Ohne zu hinterfragen, kann das denn stimmen? Und das hat gerade in der Corona-Zeit natürlich zugenommen, wo es ja tatsächlich Leute gab, die gesagt haben, alles Quatsch, alles Fake, gibt's nicht. Und noch ganz andere Verschwörungstheorien da in die Welt geworfen haben. Und diese, ich finde es so wahnsinnig wichtig, eine Medienerziehung auch in den Schulen. Und wenn ich in Schulen unterwegs bin zu Lesungen, ist es immer auch ein Thema, das ich den Lehrern gegenüber anspreche. Und die gucken mich dann an, bedauernd oder schulterzuckend und sagen, ja, da haben Sie schon recht, aber wir haben keine Zeit, wann sollen wir das denn auch noch machen? Und das finde ich schwierig. Das finde ich sehr, sehr schwierig und problematisch. Weil wenn Kinder und Jugendliche in der Zeit, wo sie die Schwemme sind, aufnahmebereit und wissbegierig, und es wäre der geeignetste Zeitpunkt, da aufzuklären, da zu informieren, da zu sagen, passt mal auf, Zeitungen, Fernsehnachrichten funktioniert so und so, Twitter und Co. funktioniert ganz anders, weil. Und das finde ich ein großes Defizit in der Bildung.
Was natürlich Bücher wie Ihres versuchen aufzufangen, einfach um erstmal aufzuklären, was wichtig ist bei Informationen. Da kommen Sie zum nächsten Punkt und das ist der Bundestag. Natürlich erläutern Sie den Bundestag und Sie bezeichnen ihn als das Herz der Demokratie. War Ihnen das ein Anliegen, diesen Begriff dazu zu setzen, Herz der Demokratie?
Naja, also ein Herz ist das Organ, das den ganzen Körper am Laufen hält. Und das ist mir nicht nur ein Anliegen, sondern es ist ja tatsächlich Fakt. Der Bundestag ist das Herz der Demokratie, weil dort am sichtbarsten umgesetzt wird, was in einer Demokratie oberstes Gebot ist. Das Volk herrscht. Das Volk sagt, was es will. Im Bundestag wird umgesetzt, was das Volk via Parteien, via Wahlen haben möchte. Danach richtet sich ja auch die Zusammensetzung des Bundestages. Aus den dort herrschenden Mehrheitsverhältnissen bildet sich die Regierung. Es gibt kein Gesetz, das am Bundestag vorbeikommt. Gut, Notverordnungen oder sowas, aber das sind wieder spezielle Sachen. Aber der Bundestag ist die Vertretung des Volkes. Und was gibt es Wichtigeres in einer Demokratie als die Volksvertretung?
Haben Sie den Eindruck, dass so in der Öffentlichkeit immer zu sehr der Blick auf die Regierung geht, dass man möglicherweise sich zu stark auf die Minister und Ministerinnen konzentriert, dass Sie das auch nochmal so in den Vordergrund rücken?
Naja, das ist natürlich verständlich, weil wenn die Regierung ein Vorhaben anschiebt und es begründet und damit bei den Bürgern dafür versucht, im Idealfall durch gelungene Kommunikation, was in den letzten Wochen nicht immer so der Fall war, leider Gottes, aber auch bei den Abgeordneten Verständnis dafür zu schaffen, zu generieren, warum, was, wie geregelt werden sollte. Und wenn dann eine Entscheidung fällt, dann bekommen wir als Bürger zwar mitgeteilt, das und das hat der Bundestag verabschiedet, das ist Gesetz und das gilt ab jetzt. Aber die Vorschläge vorher und das Ringen darum, das fängt ja in der Regierung an, die ja Vorschläge macht, wie man welches Problem lösen könnte. Bundestagsdebatten als solche laufen leider oder zwangsläufig nicht immer so ab, dass da jeder Lust hat, sich lange damit zu beschäftigen, da ewig zuzugucken, obwohl man das ja kann. Aber die Bundestagsabgeordneten über die Einzelnen wiederum wird, wenn die eine Initiative anstoßen oder wenn ein Gesetzesvorhaben in Gang kommt, dann werden einzelne Vertreter interviewt, befragt dazu. Das sind dann oft die Experten aus den jeweiligen Fraktionen. Aber es ist, denke ich mal, vielen nicht so bewusst, dass der Bundestag eigentlich wir sind, dass der Bundestag uns vertritt.
Und Sie erwähnen oder führen das aber auch auf, der Bundestag, inwiefern er eben das Parlament die Gesellschaft widerspiegelt in der Zusammensetzung. Und Sie haben überraschenderweise einen Wochenarbeitsplan eines Bundestagsabgeordneten abgebildet in Ihrem Buch. Warum das denn?
Also zum ersten Teil Ihrer Frage, der Bundestag spiegelt tatsächlich nicht die Gesellschaft wider. Jetzt im Aktuellen sind 85% Akademiker, 31% Frauen. Es sind hauptsächlich, die Mehrzahl sind Juristen, Anwälte, Rechtsanwälte und von der normalen Bevölkerung, und es sind eigentlich schon erschreckende Zahlen, es gibt 4 Landwirte und 5 Krankenpfleger, das war's. Kein Arbeiter. Also die Masse der Bevölkerung bildet sich dort nicht ab, was natürlich Gründe hat. Es ist einfacher für jemanden, der wirtschaftlich gut gestellt ist, der Beamter ist, zu sagen, okay, ich kandidiere jetzt mal und ich weiß ja, das trifft auf die Beamten zu, wenn es bei der nächsten Wahl nicht mehr klappt, dann habe ich die Garantie, ich kann in meinen Job zurückkehren. Das ist sicherlich eine der Ursachen. Das andere mit dem Wochenarbeitsplan, das habe ich deshalb gemacht oder fand ich deshalb vielleicht keine schlechte Idee, weil ja sehr weit verbreitet ist, dieses schnelle Urteil, ja, die Abgeordneten, die da oben und was die an Geld bekommen, was machen die eigentlich dafür? Dann haben sie die lange Parlamentspause. Und wenn man sich dann mal in eine Bundestagsdebatte oder wenn Bundestagsdebatten im Fernsehen übertragen werden oder Ausschnitte, dann klaffen da im Plenum oft riesige Lücken, was dazu führt, dass viele Menschen denken, ja und wo sind sie? Die sitzen ja nicht mal da und machen da mit. Was das für Gründe hat, dass diese Arbeit eines Abgeordneten ganz, ganz, ganz vielfältig ist, das wollte ich darstellen. Also mit einer 40-Stunden-Woche ist da nichts. Die sind in Ausschüssen, die müssen vorbereiten, die sind in verschiedenen Ausschüssen häufig. Zu den wichtigen Debatten werden dann eben die Experten aus den jeweiligen Fraktionen geschickt. Die Fraktionen haben sich vorher schon abgestimmt, was sie wollen, was sie nicht wollen. Da läuft wahnsinnig viel im Hintergrund ab. Dann muss ein Abgeordneter natürlich auch in seinem Wahlkreis präsent sein. Er hält Bürgersprechstunden ab. Auf fast jedem Volksfest, auf jedem größeren Volksfest sind dann die örtlichen Bundestagsabgeordneten am Wochenende, was dann dazu führt, naja, zum Feiern, da sind sie dann da, da haben sie Zeit. Dass das aber auch Zeit ist, die denen für ihr Privatleben, für ihre Familien etc. fehlt, das macht sich kaum jemand bewusst. Und deshalb war es mir wichtig, auch mal aufzuzeigen, wie läuft so eine parlamentarische Woche ab. Es ist ja immer wechselweise parlamentarische, nicht parlamentarische Wochen. Und beides ist dick angefüllt mit Arbeit.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Beitrag, um dieses Vorurteil, ja, im Grunde machen sie nicht viel. Manchmal sieht man ja auch im Fernsehen Ausschnitt des Bundestags bei einer Debatte und da sind nur ein paar Reihen besetzt.
Genau.
Da hat man ja schnell einen anderen Eindruck. Also auch insofern eine gute Idee, da diesen Wochenarbeitsplan mal zu veröffentlichen. Natürlich erläutern Sie dann weiter, welche Aufgaben eine Bundesregierung hat, wie Gesetze entstehen, wozu man es Gesetze braucht. Aber Sie haben auch da den Aspekt, in dem Sie nochmal schreiben, welche Gesetze schützen Kinder? Und im Kapitel, das sich mit dem Rechtsstaat beschäftigt, erläutern Sie auch, welche Gerichte über Kinder und Jugendliche urteilen. Also immer, Sie brechen es immer wunderbar runter eigentlich auf Ihre Zielgruppe, für die Sie wesentlich geschrieben haben, das Buch, und die es auch hauptsächlich lesen sollten. Aber ich würde das Buch jedem empfehlen, weil man eben ganz schnell sehr klar informiert wird. Und ich würde auch noch mal sagen, jeder, der nicht in den letzten 20 Jahren erst zur Schule gegangen ist, erfährt ganz viel über zum Beispiel in der Rubrik der Rechtsstaat, über das internationale Recht oder Sie erwähnen den Frauenanteil in den europäischen Regierungen. Alles Dinge, die viele, sage ich jetzt mal aus meiner Sicht, wahrscheinlich in der Schule gar nie als Thema gehabt haben, als wir mal irgendwann den Aufbau dieses Staates gelernt haben. Also das finde ich auch wichtig. Jetzt könnte man ja aufgrund unseres Gesprächs denken, okay, das Buch erwähnt so all die Basics, die man braucht, vom Staatsaufbau und was Demokratie ausmacht. Aber da kommt nochmal am Ende Ihres Buchs, am Ende ist fast falsch gesagt, da kommt nochmal ein großes Kapitel und ein großer Themenkomplex, der sich an die Jungen, vor allen Dingen an die jüngeren Leser richtet, mit der Überschrift Rechte und Pflichten für Kinder, Eltern und Lehrer und Lehrerinnen. Frau Schulz-Reis, um was geht es da und was hat Sie da umgetrieben?
Naja, da hat mich mehreres umgetrieben. Also jetzt so einfach mal grundlegend Rechte und Pflichten an den Beispielen, die ich da wähle, können Kinder auch erkennen, was es mit Gesetzen auf sich hat. Und dass es eben Dinge gibt, die ganz speziell wegen ihnen geregelt wurden, weil sie geregelt werden müssen, um die Menschenrechte auch für Kinder zu erfüllen und auch die Kinderrechte zu erfüllen. Es gibt ja auch eine Kinderrechtskonvention, eine internationale, und die Gesetze sind dann das, was daraus geltendes Recht macht, was das praktikabel macht, was das umsetzt. Mein anderes Motiv war natürlich, dass ich denke, dass es für Kinder und Jugendliche einfach spannend ist zu sehen, was darf ich nicht. Was dürfen meine Eltern, was dürfen meine Eltern nicht, was ist Lehrern erlaubt und was nicht. Rechte und Pflichten, was die Eltern anbelangt, finde ich, sollen Kinder oder müssen Kinder schon wissen, was Eltern machen, was Eltern erlauben und Eltern verbieten. Das ist ja häufig auch ein Streitpunkt und Kinder sehen das nicht ein. Aber dass dahinter zum Beispiel diese Pflicht steht, der Eltern dafür zu sorgen, dass ihr Kind gut aufwächst, alles bekommt, was es zum Leben und zu seiner Entwicklung braucht und einen Schutz braucht und Eltern dafür verantwortlich sind, Also das wollte ich klar machen. Und was die Rechte der Kinder anbelangt, auch zum Beispiel in der Schule. Also ich stamme noch aus einer Generation, wo eine Strafarbeit war, 100 Mal zu schreiben, ich darf nicht schwätzen. Oder wo Nachsitzen geheißen hat, so, du kannst jetzt heute mal die Tafel putzen und mal diesen ganzen Saustall im Klassenzimmer aufräumen. Was heute kein Lehrer mehr machen darf. Weil ganz klar ist, diese Strafen müssen auch dem Ziel der Bildung und der Erziehung dienen. Sprich, da muss nachgeholt werden, was ein Kind vielleicht durch Schwätzen versäumt hat im Unterricht. Es muss einen pädagogischen und erzieherischen Wert haben und auch diesen Bildungsauftrag erfüllen. Ich denke, das ist vielleicht auch für den ein oder anderen Lehrer oder ein oder andere Lehrerin ein, ja vielleicht doch, aha. Das andere sind so Fragen, die einfach im Alltag, denke ich, die Kinder und Jugendlichen stark bewegen und deshalb halt vielleicht auch dem dienen, Appetit zu machen und zu zeigen, hey, in diesem Buch geht es um dich ganz konkret. Darf ich anziehen, was ich will? Wie lange darf ich abends weggehen? Darf ich denn irgendwo jobben nebenbei? Ganz wichtig auch diese Geschichte Beziehungen, sexuelle Beziehungen, was darf ich nicht? Wo kann ich mir Hilfe holen, wenn mir Unrecht passiert, eventuell auch körperliche Gewalt? Haben meine Eltern die Erziehungsgewalt in Anführungszeichen auch in der Art, dass sie mich demütigen oder gar schlagen dürfen? Und wenn das passiert, was kann ich dann tun? Also das sind auch so Fragen, die mir in den Lesungen immer wieder begegnen. Ich habe ja mein allererstes Buch war schon ein Politikbuch für Kinder und Jugendliche. Es ist vor 20 Jahren erschienen, es gibt es immer noch in immer wieder aktualisierter Auflage. Und da war ich doch schon erstaunt, wie wenig Kinder da wirklich wissen und Jugendliche und wie groß der Bedarf ist. Ein Beispiel zum Beispiel, dass Kinder aus Trennungsfamilien, aus Scheidungsfamilien Anrecht auf beide Eltern haben. Das wird dann ganz, ganz schüchtern, irgendwann mal hebt sich eine Hand und dann wird gefragt, ja, ich darf den Papa nicht besuchen. Die Mama verbietet es und die staunen dann und sind erleichtert, wenn sie hören, Moment. Und dann natürlich auch erfahren, und wie kann ich das durchsetzen. Das sind so, ja, eben Lebensfragen, die da jetzt sicherlich also in unseren Augen von größerer Bedeutung sind, als wie lange darf ich abends auf ein Konzert gehen. Aber dieses alles sind Details, die Kinder und Jugendliche, denke ich, interessieren. Und auf die sie sonst vielleicht nicht unbedingt eine Antwort kriegen, sondern einfach nur sauer sind, weil sie dieses oder jenes nicht dürfen oder dieses oder jenes ertragen müssen.
Also das sind die Rechte und Pflichten. Und Sie haben aber auch ein Kapitel in diesem zu diesem Themenkomplex geschrieben und der hat die Überschrift Mitmischen.
Ja, es ist mir ein großes Anliegen aufzuzeigen, hallo Leute, ihr könnt eigentlich schon wahnsinnig viel tun. Und das Erfreuliche ist ja, Kinder tun ja wahnsinnig viel. Also wenn da immer geschimpft wird, na gut, das hat sich durch Fridays for Future ein bisschen geändert, aber ansonsten wurde ja immer geschimpft, die Jugend ist unpolitisch und es stimmt so nicht. Das kommt darauf an, wie man Politik definiert. Die erstaunliche Zahl, auf die ich bei meinen Recherchen gestoßen bin, ist, dass jeder zweite Jugendliche zwischen 14 und 24 engagiert sich irgendwo ehrenamtlich. Sei es in einem Verein, sei es in der Nachbarschaftshilfe, sei es bei Hausaufgabenbetreuung. Da gibt es ganz viele Beispiele an Jugendorganisationen. Damit fängt ja schon politisches, gesellschaftliches Engagement an. Also die Kids sind schon sehr interessiert, wenn man sie lässt und machen auch viel und stellen was auf die Beine. Und ich möchte halt oder wollte da halt noch so ein paar Hinweise geben, was ist im Sinn von herkömmlichen politischen Aktivitäten möglich. Und da gibt es halt auch viele Möglichkeiten in Gemeinderäten, Jugendparlamenten und. Ich ermuntere die jungen Leute auch immer, wenn euch was nicht passt in eurem Umfeld, in eurem Dorf, in eurem Stadtteil, hey, geht mal in die Stadtratssitzungen oder sonst wie. Ihr könnt euch zu Wort melden. Also ich habe selber erlebt in einem Dorf, in dem ich früher gelebt habe, da gab es eine Straße, da wurde immer wahnsinnig gerast. Und da haben die Kinder sich zusammengetan und haben einen Brief geschrieben an den Bürgermeister, dass man dagegen was tun sollte. Und der hat dann tatsächlich in Gang gesetzt, dass eines Tages an dieser Straße ein Tempo-30-Schild stand. Das war für die Kinder ein Bombenerlebnis zu sehen, Mensch, wir konnten was bewirken.
Und so haben Sie auch ein Kapitel hier nochmal überschrieben, Zukunft ist, was wir daraus machen. Und fragen auch nochmal, wie gehen wir miteinander um? Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich wäre Ihr Grundinteresse, Menschen für Menschen zu interessieren, damit wir eine lebendige Gesellschaft behalten. Also damit einfach jeder weiß, er muss sich auch irgendwo einbringen.
Ja, und es ist mir auch ein großes Anliegen, dass jeder mitmachen kann und auch die Chance nutzen sollte. Und oft heißt es dann ja, gerade so von Jugendlichen mit 15, 16, ich darf ja noch nicht mal wählen, Wahlen sind das wichtigste demokratische Handwerkszeug, aber es fängt halt vorher schon an. Und wenn jeder sich ein bisschen mehr Gedanken machen würde, was kann ich denn dazu beitragen, dass es allen besser geht, dass dieses Zusammenleben reibungsloser oder angenehmer verläuft, da finden sich ganz, ganz schnell viele Beispiele. Und das trifft jetzt nicht nur auf Kinder zu, sondern auch auf Erwachsene. Was ich immer gern erwähne, ist Plastikmüll. Als die Pfandpflicht eingeführt wurde, um diesen Plastikmüll zu reduzieren, da war auf dem Weg dorthin das Geschrei auch groß. Also von der Industrie kostet zu viel und wieso so umständlich und sonst was. Inzwischen ist es selbstverständlich. Hätte vorher jeder Einzelne schon überlegt, muss ich eigentlich unbedingt Plastikflaschen kaufen, hätte es so ein Gesetz nie gebraucht. Also man kann ganz, oder Mülltrennung. Als die eingeführt wurde, gab es auch viel Kopfschütteln und da war ja Deutschland Vorreiter. Inzwischen ist es selbstverständlich und ein Land nach dem anderen folgt uns nach. Also es gibt viele Sachen, wo ich selber mitmachen kann und selber Dinge anstoßen kann und nicht immer erst darauf warten muss, dass der Gesetzgeber sagt, so, jetzt müssen wir aber dringend irgendwas tun.
Gäbe es denn ein Kapitel, von dem Sie sagen, das würden Sie unbedingt jedem Leser ans Herz legen, wo Sie sagen, das ist besonders wichtig oder ist das ganze Buch einfach wichtig zu lesen?
Ja, eigentlich dieses letzte Kapitel, Zukunft ist, was wir draus machen, das liegt mir schon besonders am Herzen.
Sie haben den Blick da auch auf die Großelterngeneration, wie die manches erlebt haben, dann die Elterngeneration. Ja. Ne? Sie blicken zurück, um auch eben nach vorn zu blicken. Oder warum ist für Sie das so ein wichtiges Kapitel?
Ja, weil wir gerade natürlich in einer Situation sind, in der Geschichte der Welt, in der Geschichte der Demokratie auch, wo sich so vieles entscheidet für die Zukunft gerade dieser nachwachsenden Generationen. Und ich habe das Gefühl oder habe auch festgestellt, jetzt muss ich auch wieder aus Veranstaltungen in Schulen zitieren, wenn ich dann so rumfrage, wird denn bei euch zu Hause, wenn denn regelmäßig, was so früher hat man sich vor der Tagesschau oder vor dem Heute-Journal um den Fernseher versammelt, wird denn bei euch über Politik geredet, am Abendbrottisch oder wie auch immer, und da kommt in der Regel ein Achselzucken. Und ein Mädchen hat dann mal die Hand gehoben, hat gesagt, ja, bei Oma und Opa. Und da ist mir irgendwie so aufgegangen, dass meine Generation, ich gehe auf die 70 zu, oder auch die Generation davor, also meine Elterngeneration, die waren da anders interessiert. Die haben da ganz anders mitgemacht. Und das hat möglicherweise was damit zu tun, dass es da galt, was aufzubauen. Und je besser es den Leuten, den Menschen geht, umso weniger haben sie offensichtlich das Bedürfnis oder sehen überhaupt, dass es schon wichtig ist, dass man mittut. Eine Demokratie muss lebendig sein, sonst geht sie kaputt. Und deshalb diese sich überhaupt nicht mehr interessieren oder nicht engagieren, es ist fatal.
Sie zitieren ja auch ganz berühmte Politiker, Obama zum Beispiel, der eben auch gesagt hat, also die Demokratie lebt nicht von der Politik allein.
Nee.
Ja, sondern nur, wenn alle mitmachen. Das ist sozusagen der Witz an der
ja,
Demokratie.
Ja, es gab ja auch von Kennedy diesen berühmten Satz, dass man sich überlegen soll, was man für den Staat tun kann. Warte nicht, dass der Staat für dich alles tut, sondern tu selber was.
Ja, also ich glaube, das Buch macht den von Ihnen gewünschten Appetit auf, das sich für Politik zu interessieren, zumindest erstmal für die Zusammenhänge. Es richtet sich an Jugendliche. Sie haben wunderbare aktuelle Beispiele, also es zieht einen auch rein. Also ich würde das Buch zu einem Muss erklären.
Oh, das ist natürlich schön.
Ja, weil es, und es sollte in jedem Haushalt irgendwo sein, in dem darüber gesprochen wird, was Demokratie und Demokratien ausmacht, wo man überhaupt nur mal auf das Thema überhaupt kommt Politik? Und dann könnte man nachgucken und hat es parat und hat wirklich wunderbar leicht verständlich dargestellte Informationen und kann sich da immer wieder vergewissern oder auch mal nachsehen einfach, ja, wie sind denn die Zusammenhänge? Wie war das nochmal mit den Menschenrechten? Oder wie ist das mit dem Grundgesetz? Und eben muss nicht wunders wie in die Tiefen einsteigen, sondern kann es da auf ein, zwei Seiten wunderbar im Überblick lesen und ich meine auch sehr, sehr gut verstehen. Ich finde, das hat mich bereichert, das Buch, und ich bin, glaube ich, auch nicht ähnlich wie Sie ganz gut eigentlich mit dem Thema Demokratie vertraut und mit dem Umgang damit. Also ich glaube, das ist wirklich, ist Ihnen sehr gelungen.
Vielen Dank, das freut mich sehr.
Bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch mit Ihnen. Sie haben das auch wieder lebendig dargestellt und genauso wie Sie sprechen, so ist dieses Buch.
Vielen Dank und ich freue mich natürlich auch sehr, dass die Landeszentrale dieses Buch im Angebot hat, so wie andere Landeszentralen für politische Bildung auch. Und das ist ja vielleicht ein Weg, über den zum Beispiel vielleicht auch Lehrer rankommen oder darauf aufmerksam werden und es für den Unterricht nutzen können. Ich danke Ihnen jedenfalls herzlich für Ihr Interesse und dieses schöne Gespräch.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.